Du kämpfst nicht gegen dich selbst. Du kämpfst gegen ein inneres Programm, das du nie bewusst installiert hast. Das ist The Inner Contract. Hier geht es um die Vereinbarung, die du unbewusst als Kind getroffen hast und die heute noch bestimmt, wer du glaubst sein zu dürfen, um geliebt zu werden. Ich bin Isabel Jenny, psychologische Beraterin, Coach und Mentorin. Und ich sag dir, brav, bring dich um. Das hier ist einer der persönlichsten Folgen und ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll. Und ich finde diesen Satz so treffend, die Scham muss die Seite wechseln. Was ich nämlich immer wieder erlebe mit Klientinnen ist auch, dass sie sich für ihre Geschichte, für das, was sie erlebt haben, für das, was ihnen angetan wurde, schämen, dass sie glauben, mit ihnen würde was nicht stimmen. Sie seien kaputt, weil sie Dinge erlebt haben, über die in unserer Gesellschaft geschwiegen wird. Und das möchte ich ändern, weil ich davon überzeugt bin, wenn wir anfangen, diese Geschichten zu erzählen, dann beginnen die Leute auch zu verstehen, dass man das ändern kann, dass man diese Verletzungen loswerden kann. Und jetzt stell dir vor, du bist 6 Jahre alt und du sitzt mit deiner Mama und deiner Schwester in der Straßenbahn. Und es ist Winter und es ist so kalt draußen und wir sind total angezogen, so richtig schön eingemummelt mit Skianzügen und Moonboots und Mützen in dieser warmen Straßenbahn. Und wir müssen so, so dringend aufs Klo. So richtig übel dringend. Und meine Mama wird nervös, dann irgendwann einmal schon so richtig gereizt und du merkst, wie sie anfängt, die Nerven zu schmeißen. Und wütend wird und dann sagt sie, gut, dann steigen wir halt eine Station vorher aus, vielleicht ist die Freundin von uns da, die ganz in der Nähe von unserem Zuhause gewohnt hat. Und wir steigen aus und sie sprintet mehr oder weniger mit uns dorthin. Und wie es das Schicksal so will, ist die Freundin natürlich nicht zu Hause. Und es ist Winter und es ist draußen schon dunkel und meine Mutter schmeißt komplett die Nerven. Ist panisch und zerrt uns Richtung nach Hause. Und sie kommt nicht in dem Moment auf die Idee, uns einfach zu packen und uns irgendwo hinter dem Auto zu erlauben, einfach zu bieseln. Nein, die ist da so in ihrem Wahn drinnen. Und wir brauchen nur noch 10 Minuten nach Hause und sie zerrt uns durch diese kalten Winternachmittag nach Hause und wie es halt so ist, für kleine Kinder, irgendwann einmal können wir es nicht mehr halten. Wir machen uns beide in die Hose. Der Schirn so komplett nass, die Moonboots knatschen und unsere Mama rastet komplett aus. Die beginnt uns zu beschimpfen, macht uns verantwortlich dafür, wie scheiße ihr Leben ist und dass wir uns doch schämen sollen, dass wir uns da nicht zusammenreißen können, macht uns verantwortlich dafür, was sie alles in ihrem Leben für uns geopfert hat, also die ganze Litanei, und sie zerrt uns durch diesen Schnee mit diesen nassen Sachen in der Kälte, durch die Dunkelheit nach Hause. Wir beide sind komplett fertig, wir weinen, wir haben Angst, sie brüllt weiter auf uns ein. Und wir fahren mit diesem Aufzug nach Hause rauf in die Wohnung, sie reißt uns die Kleider vom Leib, die Badewanne wird eingelassen und sie stößt uns dann letztendlich in diese Badewanne rein und wir beide weinen laut und haben wirklich, wirklich große Angst und stoßen uns den Kopf an, stoßen uns das Bein an. Also ich weiß das bis heute, das wäre es gestern passiert, auch wenn ich schon gut Distanz mittlerweile dazu habe. Ja, und irgendwann einmal ist es vorbei und dann werden wir rausgeholt, angezogen, es gibt Abendessen und es wird nicht darüber geredet, über das, was gerade abgelaufen ist. So, es wäre nichts gewesen. Es gibt keine Erklärung, keine Entschuldigung. Es wird einfach Business as usual weitergemacht. Und das ist der Moment, den die meisten vergessen, wenn sie über solche Kindheitserfahrungen reden. Nicht nur der Ausbruch an sich, der ohnehin schon Auswirkungen hat auf Kinder, sondern auch, dass danach diese Stille, dieses so tun, als ob nichts gewesen wäre und du hast das Kind keine Ahnung, was gerade passiert ist, du kannst es nicht einordnen, du hast noch diese ganzen Gefühle in dir, du hast diese Angst, du fühlst dich ausgeliefert, diese, wie so eine Wunde in dir, und gleichzeitig tun alles so, als wäre alles ganz normal. Und was du in dem Moment lernst, ist, deine Gefühle zählen nicht, du zählst nicht. Das ist wie ein Film, der nicht real ist. Das, was ich dir gerade erzählt habe, habe ich dir nicht erzählt, um Mitleid zu erzeugen, sondern weil ich dich dazu ermutigen will, darüber zu reden, weil ich dich dazu inspirieren möchte, die Geschichte vielleicht mal anders anzuschauen. Denn das, was bei uns zu Hause passiert ist, war keine Seltenheit, sondern das ist immer wieder passiert, in unterschiedlichen Situationen, bis ins jugendliche Alter hinein. Und das Spannende ist ja, von außen betrachtet, war immer alles perfekt. Wir waren so die Familie, die Kinder gut angezogen, die Familie, die Geld hatte. Wir waren die Kinder, die brav sind, die netten beiden Mädchen, die immer gut angezogen waren. Und hinter der Fassade hat es aber ganz anders ausgesehen. Und solche Dinge passieren hier jeden Tag. Du siehst den Leuten von draußen nichts an. Ich sehe auch meine Klienten nicht an, was tatsächlich abgelaufen ist. Die meisten schämen sich auch tatsächlich darüber zu reden. Weil wir einerseits dankbar sein wollen, dass wir so groß geworden sind, dass wir überhaupt groß geworden sind, auch eine gewisse Loyalität unseren Eltern gegenüber haben. Und andererseits diese Scham, dass uns das passiert wird. Und oft ist es ja auch so, dass es ja totgeschwiegen wird und dass es scheinbar so war, dass wir uns alles nur eingebildet haben und dass wir eh so eine glückliche Kindheit hatten. Nur die Frage ist, was lernt ein Kind in diesem Moment? Denn das, was Kinder sich in dem Moment auf keinen Fall denken, ist, oh, meine Mama, die ist echt übel, mit der stimmt irgendwas nicht. Sondern Kinder machen automatisch was anderes. Sie beziehen es auf sich. Sie denken, mit mir stimmt was nicht. Und das musst du mal sacken lassen. Das ist das, was viele nicht verstehen. Das ist auch der Grund, warum sich viele schämen dann dafür, was abgelaufen ist. Und was dann passiert ist, dass Kinder anfangen, sich anzupassen. Das passiert unbemerkt. Das passiert unbewusst, ohne dass man das aktiv macht. Und warum Kinder das machen, ist, weil wir davon abhängig sind, dazuzugehören. Unser Überleben ist davon abhängig, dazuzugehören. Wir sind von unseren Bezugspersonen abhängig, dass die für unsere Sicherheit sorgen. Und deswegen würden wir alles machen, alles, um dazuzugehören, um geliebt zu werden, damit wir überleben. Und was dann im Zeitablauf passiert ist, Kinder beginnen das Verhalten ihrer Bezugspersonen zu beobachten. Wie ist Mama oder Papa drauf? Was macht sie? Bin ich heute sicher oder nicht? Und die haben ganz feine Antennen dafür, mitzukriegen, wie die Bezugsperson drauf ist. Und beginnen dadurch, ihr eigenes Verhalten danach zu kalibrieren. Das heißt, wenn du nach Hause kommst, bemerkst du schon an den Schritten, wie sie drauf ist, so wie sie spricht. Wenn es leise ist drinnen, du kommst nach Hause und es ist leise, dann gehen bei dir schon die Alarmglocken an. Du erkennst an ihrem Gesicht, ob du gerade sicher bist oder nicht. Und je nachdem passt du dich an. Zeigst du dich offen oder nicht. Beginnst auf Eierschalen zu gehen oder hörst auf zu reden, machst dich kleiner und wartest. Weil dein Körper so intelligent ist, dass du genau weißt, was kommt, wenn du dir jetzt einen Fehler erlaubst. Das heißt, du bist ständig in einem Alarmmodus, wenn die Bezugsperson, deine Mama oder dein Papa, nur ansatzweise irgendwelche Anzeichen zeigen dafür, dass Gefahr drohen könnte, dass du wieder unter die Räder gerätst. Das heißt, es begleitet dich der Gedanke, bloß nicht aufzufallen. Mach dich unsichtbar, fall ja nicht auf, damit du sicher sein kannst. Und das ist in dem Moment eine sehr intelligente Lösung von uns Kindern. Die hat mir geholfen zu überleben. Das Blöde ist aber nur, wir werden damit auch groß, wenn wir nicht anfangen, schon in der Kindheit daran zu arbeiten, was eben gerade in solchen Familien sehr selten passiert. Und ein Teil von uns bleibt in dieser Situation, wird mit uns groß und glaubt noch immer, dass sie in Gefahr ist. Und vielleicht wirst du das von dir selber auch kennen. Wenn du heute einen Raum betrittst, dann scannst du ihn. Du bemerkst sofort, wie die Leute reinschauen, wie die drauf sind, jedes Stirnrunzeln, jedes Räuspern, jeder eigenartige Blick. Du kommst nach Hause und siehst deinen Partner auf der Couch sitzen, vielleicht mit gerunzelter Stirn oder er wirkt in sich zurückgezogen oder wirkt genervt und der genau gleiche Alarm von damals geht wieder los. Du wirst vorsichtig, du beginnst auf Eierschalen zu gehen. Vielleicht traust du dich zu fragen, ist alles in Ordnung, ist irgendwas passiert? Oder du sagst gar nichts und nimmst dich automatisch zurück und fragst dich, ob du was falsch gemacht hast, ob dir irgendwas entgangen ist, ob dir irgendwas durchgerutscht ist. Du beginnst deine Worte mit Bedacht zu wählen. Du sprichst Dinge nicht an, die du in Wirklichkeit ansprechen wolltest. Und im Büro ist es genau das Gleiche. Wir werden nicht zu einem komplett anderen Menschen, wenn wir im Büro sind. Natürlich haben wir unterschiedliche Rollen, die wir ausfüllen, aber wir sind trotzdem wir. Wir bleiben. Unsere Psyche ist immer die gleiche. Das heißt, du sitzt in einem Meeting, dein Chef gibt dir Feedback. Und noch bevor der Satz zu Ende ist, noch bevor dein Chef zu Ende geredet hat, nickst du. Obwohl du eigentlich Nein sagen wolltest, obwohl du widersprechen wolltest, du tust es nicht. Weil dein Körper schon längst reagiert hat, weil deine unbewussten Systeme schon längst darauf reagiert haben, wie es richtig ist zu reagieren, um ja keinen Konflikt auszulösen, um ja keinen Widerstand auszulösen. Auch wenn du dir vielleicht vor was anderes vorgenommen hast, dein inneres System ist schneller als du selbst, schneller als was du reagieren kannst. Danach denkst du dir bitte, was ist denn das für ein Mist? Was ist denn jetzt bitte abgelaufen? Ich wollte doch eigentlich ganz was anderes sagen. Ich wollte doch eigentlich meine Idee vorstellen. Aber anstatt eine Idee vorzustellen, hast du vielleicht bemerkt, dass irgendwer komisch schaut, einer nicht Aufmerksamkeit ist, einer die Augenbrauen runzeln, du spürst sofort diese Anspannung, du spürst sofort, wie du nervös wirst. Und du dich fragst, ist das jetzt genau die richtige Stimmung? Wie ist die Stimmung überhaupt gerade? Ist es der richtige Moment? Und dann lässt du es fallen. Du sagst es nicht. Du wirst gefragt, was du denkst, du sagst es nicht. Du sagst das, was sich in dem Moment sicher anfühlt, aber nicht das, was du tatsächlich sagen wolltest. Und nur um ja niemanden vor den Kopf zu stoßen. Und dann verlässt du das Büro und fragst dich, warum du wieder nichts gesagt hast. Du sitzt in deinem Auto und du machst dich selber dafür fertig und ärgerst dich über dich selber, dass du nicht in der Lage warst, das zu tun, was du eigentlich tun wolltest. Und dann nimmst du es dir vor, für nächstes Mal es anders zu machen und dann passiert dir genau das Gleiche. Du zweifelst schon an dir und denkst, sag mal, bin ich komplett bescheuert? Das heißt, das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, wovor schützt dich dieses Verhalten? Denn das ist eine Schutzreaktion, die damals so wichtig war und die wird jetzt als Erwachsener zum Verhängnis. Die führt nämlich dazu, dass du dich nicht so zeigst, wie du bist. Dass du deine Bedürfnisse und Gefühle nicht ernst nimmst. Dass du deiner Wahrnehmung misstraust. Dass du dein Licht unterm Scheffel stellst, damit du anderen nicht auf die Füße trittst. Nur um ja nicht aufzufallen, weil aufzufallen ist einfach viel zu gefährlich. Du entschuldigst dich, bevor du überhaupt etwas gefragt hast. Du übernimmst Verantwortung für Dinge, die eigentlich wem anderen gehören würden. Hauptsache, du bist nützlich. Und du spürst, wenn die Stimmung im Raum sich verändert, auch wenn es nur um 2 Grad sind und du richtest dich sofort danach aus. Du kannst dich so schnell kalibrieren, so schnell kriegst du das gar nicht mit. Du übernimmst zu viele Dinge und bemerkst es nachher, dass du zu viel übernommen hast. Du lächelst, obwohl du dem anderen in Wirklichkeit gerne reinhauen würdest, weil du dich so ärgerst. Aber du schluckst es lieber runter. Und innerlich gibt es trotzdem den Wunsch, dass endlich jemand fragt, wie es dir geht, dass endlich jemand sieht, wie viel Verantwortung du übernimmst und der einfach sagt, komm, kann ich dir helfen? Soll ich dich bei irgendwas unterstützen? Und andererseits weißt du genau, dass du das genau nicht annehmen kannst. Und all das passiert schneller als jeder Gedanke. All meine Klienten wissen, was ihr Problem ist. Können es perfekt beschreiben. Sie wissen auch, was sie eigentlich wollen. Aber sie kommen gar nicht dazu, es durchzusetzen, weil sie diesen Impuls sofort abdrehen. Bis zu dem Punkt, an dem sie an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln. Weil sie sich schneller anpassen an die Bedürfnisse, an die Laune anderer, bevor sie überhaupt spüren, was sie selbst wollen. Bis zu dem Punkt, irgendwann einmal im Laufe des Lebens, wo sie wirklich tatsächlich kaum noch spüren können, was sie tatsächlich brauchen, oder es halt so anzweifeln, obwohl sie spüren können, und relativieren und sich wegreden. Und sich dann ständig fragen, was stimmt mit mir bitte nicht? Ja, genau. Dieser Satz ist nämlich genau der Punkt, den du damals gelernt hast. Das ist diese Grundüberzeugung, die dir jetzt dein Leben zur Hölle macht. Das ist der Satz, der früher entstanden ist. Und dieser Satz, der hat sich so festgesetzt, dass du nicht einfach wegdenken kannst. Du kannst ihn nicht wegverstehen, du kannst ihn nicht weglesen. Und woran du das merkst, ist, wie du beispielsweise redest, wenn dir ein Fehler passiert. Du verschüttest beispielsweise einfach nur den Kaffee und das Erste, was kommt, ist, ich bin so ein Vollidiot, typisch. Du kriegst es auch nicht auf die Reihe. Kannst doch mal was richtig machen. Oder du hast eine Präsentation und du wachst am Morgen schon auf mit so einem Druck im Bauch. Bevor der Tag überhaupt begonnen hat, obwohl du dich super vorbereitest, du hast eine perfekte Präsentation vorbereitet, du hast dich super vorbereitet, du kennst sie in- und auswendig und trotzdem fragst du dich, was kann heute schief gehen, was muss ich vermeiden, oh Gott, das wird alles in die Hosen gehen. Oder du hast einen Bombenumsatz erreicht, du hast deine Ziele erreicht, alles, aber du redest es dir weg. Du sagst dir, es hätte mehr sein können, es hätte besser sein können, es ist einfach nie genug, was du tust. Und die Klienten, die Menschen, mit denen ich arbeite, die haben wirklich alles versucht. Die verstehen ihre Muster perfekt, sie haben 1000 Bücher gelesen, sie hören Podcasts, sie haben Seminare besucht, sie haben Gesprächstherapie gemacht, sie journalen regelmäßig, sie machen Atemübungen, Affirmationen, manche meditieren und sie sagen sich, das nächste Mal mache ich es anders und sie nehmen es sich vor und sie wissen ganz genau, wie sie es anders machen könnten. Und in dem Moment, wo es darum geht, genau das zu machen, was sie sich eigentlich vorgenommen haben, verhalten sie sich so wie immer. Egal, was sie sich vorgenommen haben. Und dann denken sie sich, sag mal, bin ich bescheuert, warum kriege ich das eigentlich nicht hin? Und dann bestätigt es wieder, mit mir stimmt was nicht. Nur, das ist der falsche Trugschluss. Darum geht es nicht. Das ist noch immer diese alte Schutzstrategie von damals, und deine Psyche reagiert einfach schneller als dein Verstand. Und das ist der Grund, warum Mindset-Arbeit und Verhaltensstrategien an der falschen Ebene ansetzen. Die setzen am rationalen Denken an, an diesem bewussten Ich-Verständnis. Nur dieser Teil vom Gehirn, der ist wie ein Faultier. Der ist langsam. Und der hat keine Chance gegen die darunterliegenden Ebenen, nämlich dort, wo das Problem tatsächlich sitzt. Und wenn du versuchst, die übers Verständnis und übers Reden diese Themen aufzulösen, diesen tieferen Hirnregionen, dann dauert das sehr, sehr, sehr lange. Und das habe nicht ich erfunden, das haben auch ganz viele Psychologen, ich kann dir auch gerne einen nennen, wenn es dich interessiert, die deswegen auch auf andere Therapiemöglichkeiten umgeschwenkt sind, weil sie gemerkt haben, wir kommen im Reden eigentlich da überhaupt nicht weiter. Das heißt, es geht darum, die darunterliegende Logik zu verändern. Nicht sie umzuformulieren, nicht sie zu trainieren, sondern sie wirklich in der Tiefe zu verändern. Das heißt, wenn du das machst, dann ändert sich das Verhalten einfach so. Ohne dass du vorher darüber nachdenken musst, wie du dich verhältst. Du machst es einfach anders, genauso automatisch, wie du vorher statt Nein zu sagen, ja gesagt hast, sagst du eben halt dann nein, aber ohne dass du darüber nachdenken musst, ohne dass du dir vorher überlegen musst, ah ja, ich muss mich heute so und so verhalten, sondern es passiert einfach. Zum Beispiel, nehmen wir die Beispiele von vorher. Dein Partner kommt nach Hause, der ist still und zurückgezogen und der Alarm ist weg. Du kannst den Partner einfach sitzen lassen. Du beziehst es nicht auf dich. Es löst keinen inneren Alarm mehr aus, es löst keine innere Spannung mehr aus. Du machst dich deswegen nicht mehr kleiner. Du bist einfach da und du kannst ihn fragen, ganz offen. Brauchst du was? Du wirkst so angespannt. Kann ich was für dich tun? Oder im Meeting, der Chef gibt Feedback. Vielleicht verunsichert dich das Feedback in dem Moment, ja, weil du denkst, okay, na, das habe ich so nicht gesehen. Aber du hinterfragst dich nicht mehr auf der Ebene wie vorher, dass du dir denkst, okay, ich habe in mir komplett versagt und beziehst es nicht mehr auf dich persönlich, sondern auf deine Leistung. Oder widersprichst vielleicht sogar und sagst, was du dir denkst. Das heißt, in dem Moment, wenn du wirklich die darunterliegende Logik veränderst, nämlich bevor das Verhalten entsteht, dann hat dein Körper kapiert, die Situation ist vorbei. Ich bin erwachsen geworden, ich bin jetzt sicher. Diese ganzen alten Gefühle sind dann weg und integriert und die alte Reaktion ist nicht mehr notwendig, ich muss mich nicht mehr schützen. Und dann beginnen die Leute wieder zu spüren, das fühlt sich richtig für mich an und das fühlt sich falsch für mich an. Und in der Sekunde, wo du das wirklich wieder spüren kannst, kannst du anfangen, Entscheidungen zu treffen, die sich für dich richtig anfühlen. Ohne schlechten Gewissen, ohne ständig all zu fragen, was angeblich richtig ist, sondern was sich für dich richtig anfühlt. Auch wenn Gegenwind kommt. Und dann kannst du beginnen, dein Leben auch danach auszurichten, was sich für dich richtiger anfühlt. Und ich weiß, wahrscheinlich wird jetzt der Gedanke kommen, oh Gott, dann bin ich egoistisch. Nein, bist du nicht, weil du erlaubst automatisch anderen dann genau das Gleiche. Du wirst nicht zu einem komplett anderen Menschen werden. Du wirst nicht rücksichtslos werden. Du wirst nicht zu jemandem werden, der über Leichen geht. Du wirst nur zu dem Menschen, der du auch jetzt schon bist. Nur der vergraben ist und all den Schichten, wo dir eingeredet worden ist, wie du zu sein hast, damit du geliebt wirst. Aber wenn du wirklich so bist, wie du wirklich bist und das auch anderen zeigst, dann bekommst du endlich die Möglichkeit, das zu spüren, wonach du dich sowieso sehnst, nämlich zu spüren, ich werde so geliebt, wie ich wirklich bin, weil du zeigst, wer du wirklich bist. Und das ist das geilste Gefühl, was es gibt. Das ist das schönste Gefühl, das es gibt. Und das ist der Grund, warum ich nicht daran arbeite, Verhalten zu optimieren. Sondern ich arbeite dort, wo dieses Verhalten ursprünglich entstanden ist. Mit diesen tieferen Hirnregionen. Mit dem, was sich damals in deinem Körper festgesetzt hat und was dich heute noch begleitet. Wir lösen diese alten Gefühle auf, wir integrieren diese alten Gefühle und wir geben deiner Psyche die Möglichkeit zu verstehen, hey, warte mal kurz, ich bin ja gar nicht mehr in der alten Situation gefangen, ich bin erwachsen geworden, ich hab's überlebt, die Gefahr ist vorbei. Und wenn das passiert, dann verändert sich alles von selbst. Und wenn du wissen willst, wie ich arbeite und wo du ansetzen kannst, dann schreib mir einfach mal eine Mail und lass uns mal reden. Ich habe aktuell keine freien Kapazitäten, aber es gibt eine Warteliste. Wir können trotzdem reden. Vielleicht kann ich dir hilfreiche Inputs geben. Und bis dahin, lass mich gern wissen, was du von der Folge denkst, was deine Erlebnisse dazu sind, wenn du die teilen möchtest. Und deine Frage für die nächste Woche ist, beobachte dich einfach einmal, wie du dich gegenüber verhältst, was du zu dir selber sagst, wenn dir ein Fehler passiert. Was sagst du dir in dem Moment, wo niemand zuhört? Lass mich dir sagen, du kämpfst nicht gegen dich selbst, du kämpfst gegen einen Vertrag, den den du damals unbewusst geschlossen hast, um zu überleben.